So kommen wir zur heutigen Textlesung vor der Predigt. Und wir lesen aus der Offenbarung 7 die Verse 9 bis 12. Offenbarung 7, Verse 9 bis 12. Hören wir auf das Wort Gottes. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, euch einen schönen guten Morgen und einen schönen Gottesdienst. Und als ich heute losgefahren bin, durch Gammelen durch, auf die Autobahn, dann kann man so schön in das Maifeld hineinblicken und alles so schön grün. Und da sieht man Gottes Schöpfung, das, was Gott gemacht hat, wo wir uns daran erfreuen können, was wir auch gerade gesungen haben. Und heute wollen wir auch etwas schauen, was wir vielleicht normalerweise wahrscheinlich nicht so sehen, im Moment wenigstens noch nicht. Und diesen Bibeltext, den wir gerade gehört haben aus der Offenbarung, Kapitel 7. Ich habe das mal überschrieben. Bei mir steht das in der Lutherbibel, die große Schar aus allen Völkern. Und ich habe das überschrieben, die Gemeinde im Himmel vor dem Thron. Die Gemeinde im Himmel vor dem Thron. Liebe Gemeinde, in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, da wird jetzt ein wenig der Vorhang zur Seite geschoben, der das Diesseits vom Jenseits trennt, die Ewigkeit uns ein wenig in Einblick gibt. Und das macht Johannes hier, Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, in Bezug auf das ewige Ziel. Manchmal kommt man ja mit Leuten ins Gespräch und die sagen, ja gut, mit dem Tod ist alles aus. Und die haben so ihre Meinung gebildet oder machen sich vielleicht auch keine Gedanken. Aber wir als Christen wissen ja, dass das ganz, ganz anders ist. Und hier kriegen wir einen kleinen Blick auf das ewige Ziel. Johannes sieht die versammelte Gemeinde im Himmel stehen vor dem Thron Gottes. Das muss schon eine gewaltige Sache sein, was er hier sieht. Gott ist zum Ziel gekommen mit den erlösten Menschen, mit seiner Gemeinde. Und die Bibel macht ja auch deutlich, unser Gott ist größer. Er ist viel größer als alle menschlichen Worte, als alle menschlichen Ideen und Visionen. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und alles, was in der Bibel steht, alles, was in der Bibel steht, die ganzen prophetischen Voraussagen, wird sich erfüllen, wird sich erfüllen. Jesus hat es uns schriftlich gegeben, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gott steht zu seinem Wort. Und wenn Johannes hier eine große Schar im Himmel sieht, dann müssen wir auch mal deutlich machen, das macht die Bibel ja auch deutlich, die Menschen kommen nicht automatisch in den Himmel, sondern sie müssen für den Himmel geworben werden. Und deshalb habe ich auch diesen Punkt hier mit drin. Ich habe drei Punkte. Der erste Punkt, der Auftrag, das Evangelium predigen, der Auftrag. Bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, gab er seinen Nachfolgern diesen wichtigen Auftrag. Markus 16, 15, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Jesus hat also deutlich gemacht, guckt, er hat den Jüngern gesagt, guckt mal, dass ihr auch Menschen für den Himmel gewinnt. Und als Jesus auf der Erde gewesen ist, als er durch Jerusalem und überall rumreiste, Da hat er immer den Menschen versucht, das Evangelium, das Reich Gottes zu verkündigen. Er hat ihnen immer versucht zu zeigen, dass es etwas Wichtigeres gibt, als allein dieses irdische Leben hier auf dieser Erde. Und in einem Satz wird das ja formuliert, wenn es heißt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und diesen Auftrag hat er auch seinen Jüngern, seinen Nachfolgern gegeben. Sind wir dazu beauftragt, diese Welt zu retten? Diese Frage stellen sich ja viele Menschen, auch die keine Christen sind. Und ich denke, das wäre nämlich ein unmögliches Vorhaben. Aber was erwartet Gott denn von uns, die wir an ihn glauben, von dir und mir, wenn er diesen weltumfassenden Missionsauftrag gibt? Er sagt, er geht in die ganze Welt. Jesus war ja noch mit den Jüngern sehr, ja, er hat sie nicht gleich so stark rangenommen. Er hat gesagt, fangt in Jerusalem an, dann geht nach Judäa und Samarien und dann geht man weiter, ne, bis ihr den letzten Winkel dieser Erde erreicht. Was erwartet von Gott von uns? Eine Geschichte aus dem Judentum, habe ich gefunden, macht deutlich, welchen Anteil wir an der Rettung haben. Welchen Anteil? Ein junger Mann kommt zum Rabbi und mit der Frage, was kann ich tun, um die Welt zu retten? So viel, wie du dazu beitragen kannst, dass morgens die Sonne aufgeht. Und der junge Mann ist dann verblüfft. Aber was nützen denn alle meine Gebete, meine guten Taten und alles, was ich so jeden Tag mache, mein Einsatz? Was nützt das denn? Fragte er. Und darauf der Weise, sie helfen, wach zu sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir können nichts daran tun, damit morgens die Sonne aufgeht, aber wir freuen uns daran, wenn sie aufgeht. Und wir können nicht diese Welt retten. Das kann kein Mensch, kann diese Welt retten. Aber was erwartet Gott von uns? Und ich denke, wenn wir morgens wach werden, dann sind wir wach. Wenn morgens die Sonne aufgeht, sind wir wach. Ja, die meisten. Manchmal sind wir auch schon nachts wach, wenn die Sonne noch nicht auf ist, dann sagen wir das noch dazu. Und wir sind bereit für den Tag und wir machen uns Gedanken und wir stehen zum Dienst bereit für unsere Aufgaben, die jetzt anliegen. Und Gott, muss man sagen, spielt in dieser Welt eine wichtige Rolle. Gott hält diese Welt in seinen Händen. Und Wachsein bedeutet, wir sind seine Werkzeuge, wir sind seine Mitarbeiter, wir sind seine Zeugen. So stellen wir uns ihm zur Verfügung, dass wir sagen, Herr, zeige, was ich an diesem Tag tun kann, wo ich mich für dich einbringen kann, dass wir uns von ihm die Augen dafür öffnen lassen, für den Tag. Als Christen retten wir nicht die Welt, aber wir setzen unsere Kräfte ein, um zu helfen, um zu dienen, um zu verkündigen, um zu beten, um zu spenden, Missionswerke und die Gemeinde zu unterstützen und um Menschen, den Retter der Welt, bekannt zu machen. Und wenn wir das so wissen, dann ist in diesem Sinne der Auftrag keine Überforderung. Weil da kommt noch dieser Satz hinein, den die Bibel sagt, ein jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Jeder ist da ein bisschen anders. Ja. Und die Rettung der Welt, wer macht das? Das ist eigentlich Gottes Aufgabe. Jesus Christus ist der Retter der Welt. Als die Weihnachtsbotschaft, wenn wir die noch kennen, Christ, der Retter, ist geboren. Er ist in diese Welt gekommen, der Heiland, der die Menschen retten will aus ihrer Verlorenheit. Aber wir sind wichtig, wir sind seine Boten. Uns will er einsetzen, damit Menschen gerettet werden können. Wir sind auch Salz und Licht. Auf einer Freizeit hatten wir mal das Thema Licht. Und wir sind Salz und Licht in einer verlorenen Welt. Und ich denke, das erwartet von Gott, von uns, von seinen Leuten, dass wir uns ihm als Werkzeug zur Verfügung stellen, dass wir wach sind für das, was in dieser Welt passiert und dass wir uns überlegen, wie wir Menschen auch mit dem Glauben konfrontieren können. Ja, und wenn Johannes schreibt, ich sah eine große Schar, dann sind es Menschen, die durch Gottes Boten, durch seine Boten praktisch das Evangelium bekommen haben und den Retter der Welt gefunden haben. Ja. Ein zweiter Gedanke, die Menschen, die sich haben retten lassen. Johannes schreibt hier, eine große Schar, die niemand zählen konnte. Wir haben ja zurzeit ungefähr 8,2 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Das ist schon eine ganze Menge, 8,2 Milliarden. Und im Johannesevangelium Kapitel 3, 16, da lesen wir, also hat Gott die Welt geliebt. Gott hat immer die ganze Welt im Blick gehabt, bis heute, auch die 8,2 Milliarden Menschen. Und deshalb ist er in diese Welt gekommen. In seiner Liebe ist Gott selbst in seinem Sohn Mensch geworden, zu den Menschen gekommen, in diese Welt hinein. Also hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und deshalb hat Jesus hier für unsere Sünden hat er bezahlt, für unsere Schuld, für das, was uns von Gott trennt, hat er praktisch den Preis hingelegt. Das hat er mit ans Kreuz genommen. Da ist er für unsere Schuld und Sünde gestorben. Da hat er gesagt, es ist vollbracht, das Werk, es ist vollbracht. Und deshalb hat er in seiner Liebe zu uns, für uns persönlich, den Weg zu Gott, den Weg in den Himmel freigemacht. Ja, eine große Schar. Unser Gott ist größer als unser Glaube, als unsere Vorstellung. Wer da alles gerettet werden könnte. Wir haben ja manchmal so Vorurteile und stufen die Leute schon in gerettet und ungerettet ein. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, das ist doch nicht mal unser Missionsauftrag, sondern ihnen diese Botschaft bringen. Gott hat die Welt gemacht und alles, was darinnen ist. Und er ist der Herr des Himmels und der Erde und viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Als der König Salomo bei der Einweihung des Tempels, den er als irdische Wohnung für Gott gebaut hat, eine Rede anfing, würde ich mal sagen, da hat er verglichen, was weiß ich, und da hat er gesagt auf einmal, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Ja, so groß ist Gott. Auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, es werden unzählbar viele sein, die gerettet werden. Millionen, Abermillionen über die Jahrtausende, die sich haben retten lassen. Und unser Gott ist viel größer. In Psalm 147 lesen wir zum Beispiel, da geht es nur um den Sternenhimmel. Und wenn man mal überlegt, wie viele Sterne es gibt und wie viele Sonnensysteme und was weiß ich alles es gibt. Und dann steht dann dort, Gott kennt die Sterne alle mit Namen. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Also da sind wir alle überfordert. Gott ist viel größer, als wir uns vorstellen können. Und er kennt auch uns Menschen alle mit Namen. Und das Leben mit Jesus hat ein Ziel, das ewige Leben bei Gott. Und wenn man sich die Frage stellt, woher kommen diese, die vor dem Thron stehen? Im Matthäusevangelium hat Jesus seinen Jüngern gesagt, Matthäus 24, Vers 14, es geht ja um das Ende des Tempels, um den Anfang der Wehen, um die große Bedrängnis und so weiter. Und da sagte er ihnen, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Also es wird gepredigt werden, das Evangelium, überall, kann man sagen. Und dann wird das Ende kommen. Also er spricht sogar davon, dass da ein Ende kommt, ein gewisses Ende mit einer gewissen Weltzeit. Und dass der Blick dann für diese neue Welt geöffnet wird. Woher kommen die Menschen? Ja, dadurch, dass die Jünger unterwegs waren, dass sie das gepredigt haben. Das war die Voraussetzung, es musste gepredigt, es wird gepredigt werden. Und wenn Jesus sagt mal, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien, also es wird gepredigt werden, auf irgendeine Weise predigt Gott in dieser Welt das Evangelium den Menschen. Und er hat seine Gemeinde, er hat uns, die wir an ihn glauben, dafür eingesetzt. Sie kommen aus allen Ländern, auch da, wo das Evangelium nur schwer hineinkommt, wo wir vielleicht manchmal denken, da tut sich nichts, man sieht das ja öffentlich nicht oder äußerlich nicht. Auch da wird das Evangelium, auch da, wo die Menschen verfolgt werden wegen ihres Glaubens, dann hört man doch immer wieder von diesen Organisationen, die da arbeiten, dass sich gerade da Gemeinde Jesu verbreitet, dass da gerade Menschen zum Glauben kommen, dass die Untergrundkirche am Wachsen ist. Und hier in der westlichen Welt, wo alles erlaubt ist, wo wir alle Freiheiten haben, haben die Menschen nicht mehr die Freiheit, den Glauben zu finden. Das ist doch schade. Aber sie kommen aus allen Gegenden, aus Ländern, wo Christen verfolgt werden, und aus Frankfurt hier und aus der Eifel. Ja, überall, wir können überall in die Welt hineinschauen, werden die Menschen dort vor dem Thron sein. Überall haben sich Menschen retten lassen, wo Menschen Jesus als ihren Retter angenommen haben. Und der Johannes sagt hier, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, Sprachen werden Menschen im Himmel sein. Aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen werden Menschen gerettet werden, im Himmel sein. Und wir Christen sind mit im Retterteam Gottes. Wir sind mit dabei. Vielleicht haben wir keine großen Aufgaben, vielleicht ist es manchmal nur, dass Gott uns einzelne Menschen anvertraut, denen wir das Evangelium bringen, mit denen wir über den Glauben sprechen können oder für die wir beten, dass sie zum Glauben finden. Aber wir sind mit drin. Jeder Einzelne ist Gott wichtig. Jeder Einzelne. Und wenn man sich mal Jesus anschaut, Jesus kümmerte sich um einzelne Menschen. Jesus kümmerte sich um viele Menschen. Einmal speiste er 5000 Menschen mit Brot. Und Frauen und Kinder kamen noch dazu und hat ihnen auch das Evangelium gepredigt. Und dann waren es wieder Einzelne. Einmal viele und dann Einzelne. Aber Jesus hat immer alle Menschen gesehen. Und wenn ich daran erinnern darf, die Frau am Jakobsbrunnen, wo er mit dieser Frau ein Gespräch bekommen hat und die nachher zum Glauben gefunden hat. Oder der Zachäus oder der Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus kam. Jesus hat sich auch immer um einzelne Menschen gekümmert. Und überall haben wir Möglichkeiten, jeder, wo er seine Aufgaben hat. Und ich denke, wir gehen ja auch schon seit 1997 ins Gefängnis nach Wittlich. Wir kümmern uns dort um kleine Gruppen, um eine kleine Gruppe, um 10 Leute ungefähr, die in die Gruppe kommen, in die Gruppenstunde. Und dann sind es immer wieder Einzelne, mit denen wir ins Gespräch kommen. Jetzt am letzten Montag sagte einer, ich fragte ihn, wie geht es dir? Mir geht es nicht gut. Er hat schon mehrere Selbstmordversuche hinter sich. Und da habe ich ihm mal angeboten, ein Einzelgespräch mit ihm zu kriegen. Also wenn er will, kann er mal mit mir ein Einzelgespräch haben. Und dann sagt er, ja, dann soll ich kommen. Nee, sage ich, das musst du selber die Initiative ergreifen und musst das anmelden und dann wird das genehmigt. Und so ist es dann geworden. Und am Donnerstag werden wir uns dann eine Stunde treffen in der JVA wirklich. Und da hat man eine Gruppe und da hat man einzelne Menschen, wo Gott uns einzelne Menschen zeigt, die da wichtig sind, mit denen wir vielleicht besonders über den Glauben reden sollen. Und so klein und armselig die Gemeinde Jesu auf Erden oft scheint zu sein, wird sie am Ende der Zeit etwas ganz Gewaltiges und Herrliches sein, wenn alle Gläubigen bei Gott versammelt sind. Das ist der große Moment, der große Augenblick, der große Empfang. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Dann wird das sein. Sie sind wir am Ziel angekommen und werden erkennen eine unzählbare Schar. Und das ist gewaltig. Ja, und das Ziel, ein dritter Punkt, in der Herrlichkeit sein bei Gott. Unser Ziel ist nicht die Erde, nicht das irdische Leben alleine, sondern wir haben das Ziel, was über das irdische Leben hinausgeht. Und dann steht hier in Vers 10, und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Auf dem Thron sitzt Gott, Gott der Vater. Gott ist die konkurrenzlose Mitte der himmlischen Welt. Gott ist die letzte Instanz. Er ist wirklich die letzte Instanz. Und die Macht und der Plan und das Ziel liegen in seinen Händen. In Psalm 47 steht Vers 7, Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Lamm ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Darauf hatte schon Johannes der Täufer hingewiesen, als er Jesus kommen sah. Da sagte er, siehe, das ist Gottes Lamm, was der Welt Sünde trägt. Das Heil ist unzertrennbar mit Jesus verbunden. Und wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Was ist mit denen, die da stehen vor dem Thron? Hier heißt es dann, sie sind angetan mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen. Die große Schar ist durch Jesus die rettete Gemeinde. Sie ging durch Trübsale, durch Nöte, durch Anfechtungen, durch Verfolgungen. Sie wurde durch das Opfer von Golgatha gereinigt, sie wurde gerechtfertigt und sie wurde auch geheiligt. Und dann steht hier, sie tragen weiße Kleider. Sie tragen weiße Kleider. Was hat das für eine Bedeutung? Einmal ist es so, es ist das Kleid der Gerechtigkeit. In Christus haben wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also wenn jemand Christ ist, dann muss er sich nicht die Gerechtigkeit erarbeiten durch sein Leben, dass er ordentlich im Glauben lebt, sondern dadurch, dass Christus am Kreuz auf Golgatha das Heil vollbracht hat und auch von den Toten auferstanden ist, hat er uns praktisch die Gerechtigkeit gegeben, die vor Gott gilt. In Christus haben wir diese Gerechtigkeit. Deshalb spricht die Bibel ja auch von Heilsgewissheit. Und dass wir diese Heilsgewissheit haben. Aber es ist auch zugleich das weiße Kleid vom Gleichnis von der königlichen Hochzeit, wie es in der Bibel steht. Im Neuen Testament ist das Bild des königlichen Bräutigams und seiner Braut auf Christus und die Gemeinde übertragen. Das steht zum Beispiel auch im Epheser 5, Vers 32. Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Und wenn eines Tages die Entrückung ist, wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir praktisch vor dem Thron werden wir vereint sein mit ihm. Dann findet die Hochzeit des Lammes statt. Wir sind von uns aus nicht passend für den Himmel. Und wer an Jesus glaubt, wird eingekleidet, wird also passend gemacht mit dem hochzeitlichen Kleid, wird passend gemacht für den Himmel. Das muss man sich vorstellen. Nicht wir, sondern er macht das eigentlich. Und wenn man sich mal überlegt, was ist das eigentlich für ein Sieg? Die Palmzweige sind ein Symbol des Sieges. Sie hielten ja Palmzweige in ihrer Hand. Sie sind ein Symbol des Sieges. Und keiner von denen vor dem Thron hat je bereut, bis zu seinem irdischen Lebensende an Jesus und an seine Vergebung geglaubt zu haben. Oder keiner wird jemals wieder den Himmel verlassen wollen. Und worin besteht der Sieg? Der Sieg besteht eigentlich darin, dass der größte Feind des Menschen, der Teufel, besiegt ist. Die Bibel macht ja deutlich, der Teufel ist der große Verkläger der Menschheit, der Tag und Nacht die Gläubigen, die Kinder Gottes verklagt, ne? Immer wieder etwas sucht, um uns anzuklagen. Wir haben da einen kleinen Einblick im Buche Hiob. Und der Tod mit seiner ewigen Verlorenheit, der ist auch besiegt. Wir müssen vielleicht unseren leiblichen Tod sterben, wenn die Entrückung nicht vorher ist, aber der Tod, der ewige Tod, die ewige Verlorenheit, die ewige Trenntsein von Gott, das wird es nicht mehr geben. Und die eigene Schwachheit, in welcher Form auch immer, ist auch besiegt. Damit haben wir dann auch nicht mehr zu kämpfen mit der Schwachheit, mit der wir hier zu tun haben. Das alles haben die Geretteten dann hinter sich gelassen. Und wir, die wir an Jesus glauben, sind Teil dieser erlösten Schar. Aber noch sind wir im Körper. Noch leiden wir an unserer Sünde, an unserer Unvollkommenheit, noch leiden wir an unseren Schwächen. Und die körperlichen Kräfte lassen nach und genau genommen stellen wir fest, dass unser Körper vergänglich ist. Noch leiden wir daran. Und der Apostel Paulus hat mal gesagt in Römer 8, Vers 18, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Also alle irdischen Leiden im Blick auf die ewige Perspektive fallen nicht ins Gewicht. Im Gegensatz zur himmlischen Herrlichkeit wird das überhaupt keine Rolle spielen. In der Waagschale wird das keine Bedeutung haben, weil wir merken, das ist viel größer als das, was wir hier erlitten haben, was Gott dann für uns bereithält. Und was bewirkt diese ewige Rettung? In Vers 11 und 12 lesen wir hier, und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gesalbten und die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das war noch nicht das Amen der Predigt, das war hier drin. Keiner der Erlösten schreibt irgendetwas auf sein eigenes Konto. Sie geben allein die ganze Ehre ihrem Gott und ihrem Erlöser Jesus Christus. Gott hat sie ans Ziel gebracht und deshalb geht ein gewaltiger Jubel durch ihre Reihen. Und zugleich stehen sie in tiefer Anbetung zu ihrem Retter oder vor ihrem Retter, dem Lamm Gottes, was für ihre Schuld und Sünde bezahlt hat. Ja, Zinzendorf sagte, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, kann man sagen. Das ist eigentlich das, was wir dann mitbringen. Heute ist ja übrigens der dritte Sonntag nach Ostern und er wird auch Jubilate genannt. Und das ist eine Aufforderung, da heißt es jubelt. Jubelt, denn Gott sitzt auf dem Thron. Jesus zeigt uns, dass Gott nicht von oben durchregiert, sondern die Welt von innen heraus neu gestaltet. Durch Jesus entsteht eine neue Schöpfung im Leben eines Menschen. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und Jesus verbindet sich mit uns für Zeit und Ewigkeit, wenn er dann uns zu sich holt. Und darum haben wir Grund genug zum Danken und Jubeln bei unserem Gott. Darum haben wir wirklich, es gibt nichts Besseres, als dass wir sagen können, dieser Dank gebührt ihm wirklich allein. Nicht allein im Gottesdienst, wenn wir singen, sondern auch eben darüber hinaus im Alltag. Und bei ihm erwartet uns etwas ganz Großes, das ewige Leben in seiner Herrlichkeit. Und dafür dürfen wir uns schon jetzt freuen. Ja, und ich schließe mit einem Wort von Joachim Neander, das ist eigentlich so ein altes Kirchenlied, und da heißt es in dem ersten Vers, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. Komme zur Hauf, Psalter und Harfe wacht auf, lasset den Lobgesang hören. Amen.